Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Sich ein Jahr für die Gesellschaft engagieren, zum Beispiel im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder eines Bundesfreiwilligendienstes. Vor dieser Frage stehen vor allem junge Menschen nach der Schule. Einen Bundesfreiwilligendienst, BFD, kann man aber auch machen, wenn man über 27 Jahre alt ist. Es gibt gerade keine Altersbeschränkung und darum kann man das auch zum Beispiel in der Rente machen. Welche Rolle spielen Freiwilligendienste im Alter aktuell und welche könnten sie in Zukunft spielen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Julia Simonsson. Sie ist Soziologin und die Leiterin des DZA, des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Frau Simonsson, schön, dass Sie heute hier sind in Total Sozial.
Ja, guten Tag, ich freue mich auch.
Frau Simonsson, vielleicht können Sie mir mal grundsätzlich erklären, was macht denn das DZA?
Ja, das DZA ist ein Bundesforschungsinstitut. Wir werden gefördert vom Bundesfamilienministerium und wir befassen uns mit dem Thema Altern aus sozialwissenschaftlicher und verhaltenswissenschaftlicher Perspektive. Wir schauen uns an, wie Menschen im Alter leben, wie sie gut leben können, wie Menschen in das Alter hineinkommen. Wir betreiben Forschung dazu und beraten auch die Politik auf der Grundlage unserer Forschung.
Sie haben auch schon zweimal für das Bundesfamilienministerium da den sogenannten Deutschen Freiwilligen-Survey erarbeitet. Können Sie mal kurz erklären, was ist denn dieser Freiwilligen-Survey? Worüber soll das einen Überblick geben?
Der Freiwilligen-Survey ist eine groß angelegte Studie, in der Personen befragt werden, die sich freiwillig engagieren und Personen, die sich nicht freiwillig engagieren. Das ist eine bevölkerungsrepräsentative Studie, sagt man. Das heißt, die Personen werden zufällig aus der Bevölkerung ausgewählt. Sie werden am Telefon befragt, insbesondere natürlich zu ihren freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten. Da wird dann beispielsweise gefragt, was sie konkret tun in ihrer Tätigkeit, welche Motive sie haben, warum sie sich eigentlich freiwillig engagieren, für wen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen, also zum Beispiel im Sport oder im sozialen Bereich oder im Gesundheitsbereich. Und es werden auch die Personen gefragt, die sich nicht freiwillig oder ehrenamtlich engagieren, warum sie das zum Beispiel nicht tun. Also was Hinderungsgründe sind oder warum sie, wenn sie sich in der Vergangenheit engagiert haben, warum sie das jetzt nicht mehr tun, zum Beispiel, weil bestimmte andere Verpflichtungen dagegen sprechen.
Inwiefern werden denn Freiwilligendienste, also zum Beispiel der Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr, unter diesem ehrenamtlichen Begriff verstanden, den Sie auch erforscht haben? Weil es ist ja quasi kein klassisches Ehrenamt, es ist ja eine institutionalisierte Form einer freiwilligen Arbeit. Inwiefern lässt sich die trotzdem in dieses Gesamtbild des freiwilligen Engagements in Deutschland vielleicht einordnen?
Ja, sie lässt sich darunter subsumieren, also weil Freiwilligendienste ja, das sagt auch schon der Name, freiwillig ausgeübt werden. Das heißt, sie sind nicht verpflichtend, sie sind auch nicht auf einen finanziellen Gewinn ausgerichtet. Es gibt ja in der Regel ein Taschengeld bei solchen Freiwilligendiensten. Und sie werden gemeinwohlorientiert ausgeübt. Das sind jetzt nur einige Kriterien, die da eine Rolle spielen. Es gibt noch mehr. Man muss sagen, es ist selbst in so einem großen Survey wie dem Freiwilligen-Survey nicht ganz einfach, wirklich belastbare Aussagen über Freiwilligendienste zu treffen, weil es gemessen an der Gesamtzahl derjenigen, die sich freiwillig engagieren, wirklich nur eine sehr kleine Gruppe ist, die das in einem Freiwilligendienst tut.
Wie schaut es denn grundsätzlich um das freiwillige Engagement in Deutschland aus? Da gibt es ja auch immer wieder ganz unterschiedliche Zahlen, die einem da teilweise in den Medien begegnen. Also von jeder Zweite engagiert sich ehrenamtlich bis zu jeder Zehnte engagiert sich regelmäßig ehrenamtlich. Also Ehrenamt ist nicht gleich Ehrenamt. Wie ist da die aktuelle Lage in Deutschland?
Genau, es hängt davon ab, wie man Ehrenamt oder freiwilliges Engagement definiert, was man damit reinrechnet. Im Freiwilligen-Survey wird freiwilliges Engagement relativ breit erfasst. Das heißt, da wird geguckt, ob man sich außerhalb von Familie und Beruf irgendwo engagiert, aktiv einbringt im Rahmen einer freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeit. Und dann hat man tatsächlich Quoten von gut einem Drittel, die sich ehrenamtlich engagieren, freiwillig engagieren im Freiwilligen Survey. Es gibt andere Studien wie den Deutschen Alterssurvey. Da ist das Ehrenamt enger gefasst. Da gucken wir, das ist eine Studie, die wir auch am DZA durchführen, da gucken wir eben, wer sich in Organisationen auf der Basis einer Mitgliedschaft ehrenamtlich engagiert. Und da hat man da bezogen, also ich beziehe mich jetzt gerade auf die Personen im höheren Alter, ab 65, da hat man dann Quoten von etwa 20%, die sich ehrenamtlich engagieren. Beim Freiwilligen Survey, die Zahl war jetzt auch auf die älteren Jahrgänge, auf die 65-Jährigen und Älteren bezogen. Wenn man sich die gesamte Population, also alle Altersgruppen anschaut, dann sind die Quoten noch etwas höher.
Sie haben schon gesagt, Sie gehen der Frage nach, welche Faktoren soziologischer Natur sind für ein gutes Leben auch in Deutschland Grundlage und inwiefern ist denn gerade freiwilliges Engagement eine Grundlage für gutes Leben in Deutschland? Wie wichtig ist freiwilliges Engagement? Sie haben es gerade eben schon gesagt, abseits von dem, was man jetzt gerade beruflich macht, von dem, wofür man bezahlt wird, wo man eine feste, verpflichtende Arbeitszeit hat. Wie sehr sind wir als Gesellschaft darauf angewiesen, dass Menschen auch was machen, wofür sie eben nicht im Regelstundensatz bezahlt werden?
Ja, wir sind als Gesellschaft schon ziemlich stark darauf angewiesen. Es gibt ja einzelne Bereiche, beispielsweise die freiwilligen Feuerwehren. Da ist es wirklich unabdingbar, dass es sie auch gibt, weil die hauptamtlichen Feuerwehren das gar nicht alles leisten können, gerade in ländlichen Regionen. Aber auch in anderen Bereichen sind wir teilweise wirklich auf Freiwillige angewiesen. Das kann man auch kritisch sehen. Also man kann auch sagen, ja, der Staat sollte eigentlich dafür sorgen, dass Personen diese Aufgaben übernehmen können, die dafür auch entsprechend bezahlt werden. Aber de facto ist es so, dass freiwilliges Engagement wirklich sehr wichtig ist. Gerade im sozialen Bereich sähe doch vieles anders aus, wenn wir keine Freiwilligen hätten.
Sie haben gesagt, dass diejenigen, die ein Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr da machen, eher eine kleine Gruppe ausmachen. Aber im Rahmen dessen, was sie tragen, wie wichtig ist die Rolle, die diese kleine Gruppe spielt?
Ja, das lässt sich schwer beziffern. Also es sind ja wirklich jeweils pro Jahr etwa knapp 35.000 Personen in Deutschland, die jetzt einen Bundesfreiwilligendienst ausüben. Wenn man sich jetzt Freiwilligendienste insgesamt anschaut, sind es etwa jährlich 90.000 Personen. Bezogen auf die Gesamtzahl der Menschen in Deutschland ist es tatsächlich ein sehr kleiner Teil. Aber nichtsdestotrotz leisten diese Menschen natürlich wichtige Arbeiten, Aufgaben und sind wahrscheinlich in vielen Bereichen auch unverzichtbar.
Immerhin machen die ja auch, ich sage jetzt mal, ein Jahr lang eine Vollzeittätigkeit. Das ist natürlich, wenn man in der Woche 40 Stunden in einem Amt tätig ist, für das man ansonsten als Freiwilliger vielleicht einmal in der Woche eine Stunde Zeit hat, dann leisten die als kleine Gruppe dann doch mehr als viele, die das so nebenher machen. Jetzt ist ein Freiwilligendienst, eine solche Form von institutionalisiertem Freiwilligendienst, ein Engagement, was man vor allen Dingen bei jüngeren Menschen sieht. Welche Rolle spielen denn ältere Menschen in Freiwilligendiensten, weil auch für Menschen über 27 und auch von mir aus über 50, über 60 ist es möglich, einen Bundesfreiwilligendienst genauso zu leisten. Welche Rolle spielt diese Gruppe denn aktuell?
Ja, der Bundesfreiwilligendienst ist ja der einzige Freiwilligendienst, der altersoffen ist. Also die anderen Freiwilligendienste sind tatsächlich als Jugendfreiwilligendienste konzipiert. Mit einer Altersgrenze von 27 Jahren. Beim Bundesfreiwilligendienst sind es aber tatsächlich auch überwiegend jüngere Menschen, die den ausüben. Nur ein Bruchteil, nämlich 1,5% derjenigen, die aktuell einen Bundesfreiwilligendienst leisten, sind über 65 Jahre alt. Etwa 20% sind in der Altersspanne zwischen 27 und 65 Jahren und fast 80% derjenigen, die einen Bundesfreiwilligendienst machen, sind unter 27 Jahre, also befinden sich in dem Altersrange, in dem sie auch einen Jugendfreiwilligendienst absolvieren könnten.
Jetzt hat ja der Bundesfreiwilligendienst auch einen Ersatz schaffen sollen für das Wegfallen des Zivildienstes. Also das ist ja quasi zeitgleich entstanden. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht ist der Bundesfreiwilligendienst 2011 an den Start gegangen und hat sich dann natürlich auch speziell an jüngere Menschen gerichtet. Oder ist es bloß eine gesellschaftliche Fehlinterpretation dieses Dienstes gewesen, die dazu geführt hat, dass jetzt eben vor allen Dingen junge Leute das machen?
Naja, also er richtet sich schon an alle Altersgruppen. Er ist ja altersoffen. Aber ich glaube, in der Praxis werden dann doch eher Jüngere angesprochen, ob sie nicht einen Freiwilligendienst oder auch einen Bundesfreiwilligendienst leisten möchten. Und diese Frage stellt sich eben für Personen im höheren Alter gesellschaftlich häufig nicht so sehr, oder es ist gesellschaftlich jetzt nicht unbedingt so vorgesehen, nicht so etabliert, dass Ältere nochmal einen Freiwilligendienst ausüben. Und das spiegelt sich eben dann ja auch in den Zahlen.
Ein Freiwilligendienst in einer Phase des Lebensumbruchs, bei jungen Menschen ist das ganz normal. Aber wie ist es denn bei den Älteren? Denn nicht nur der Einstieg in das Berufsleben ist ja ein Lebensumbruch, sondern auch der Ausstieg. Welche Veränderungen stehen denn da an? Mein Kollege Willi Witte hat uns einmal ein paar Fakten zusammengestellt.
Menschen, die heute in Deutschland geboren werden, haben im weltweiten Vergleich eine überdurchschnittliche Lebenserwartung, rund 82 Jahre. Als die gesetzliche Rentenversicherung 1889 an den Start gegangen ist, war die Lebenserwartung nur etwa halb so hoch. Zu Beginn lag das Renteneintrittsalter bei 70 Jahren. Viele Menschen erlebten das überhaupt nicht. Wer es schaffte, konnte noch mit etwa 5 weiteren Lebensjahren rechnen. Für die aktuell in die Regelrente eintretenden Jahrgänge liegt das Alter bei rund 66 Jahren. Im Schnitt können Sie damit rechnen, noch über 15 weitere Jahre zu erleben. Seit der Jahrtausendwende ist außerdem die allgemeine Lebenszufriedenheit der Deutschen stetig gestiegen. Individuell bleibt sie am Ende des Arbeitslebens stabil, auch in den Ruhestand hinein oder steigt sogar. Dennoch hat der Eintritt in den Ruhestand nicht ausschließlich positive Effekte. Er stellt eines der einschneidendsten Ereignisse im Leben dar, mit weitreichenden Veränderungen. Mit der Arbeit fällt oft auch eine jahrzehntelang vorhandene Alltagsstruktur und das soziale Umfeld der Arbeit weg. Bei manchen Ruheständlern kann das zu psychischem Ungleichgewicht führen, Empty Desk Syndrome genannt, und zu dem Gefühl, Einfluss und Verantwortung zu verlieren. Die Folgen können von Einsamkeit und Lustlosigkeit über verzweifelte Sinnsuche bis hin zur Depression reichen. Wer zuvor bereits Beziehungen außerhalb des Jobs gepflegt oder sich ehrenamtlich engagiert hat, tut sich tendenziell leichter mit dem Einstieg in den Ruhestand. Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten entscheiden sich etwa 8% auch im Ruhestand weiterzuarbeiten, zum Teil aus finanzieller Notwendigkeit, aber zu einem etwa gleich großen Teil aus Freude an der Arbeit. Aktuell treten etwa 1,5 Millionen Deutsche jährlich in den Ruhestand ein. Einen Bundesfreiwilligendienst machen aktuell nur gut 500 Menschen über 65.
Frau Simonsson, der demografische Wandel, der verändert unsere Gesellschaft. Die Jungen werden weniger, die Alten leben länger und auch besser und wollen vor allem noch was Sinnvolles mit ihrem Leben machen. Sollte sich da das Angebot des Bundesfreiwilligendienstes nicht auch noch gezielter an Ältere richten?
Ja, also gesellschaftlich wäre es sicherlich wünschenswert, den Bundesfreiwilligendienst auch bei Älteren stärker zu bewerben. Vielleicht auch wirklich erstmal zu informieren, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich vermute mal, viele Personen, die jetzt nicht gerade an dieser Schwelle zwischen Schule und Ausbildung, Berufstätigkeit stehen, sind sich dessen gar nicht so bewusst, dass es diese Möglichkeit eigentlich gibt, dass es auch diese Möglichkeit für sie gibt. Also dass es überhaupt so einen Freiwilligendienst gibt, der auch für ältere Personen offen ist. Ich denke, ein wichtiger Punkt sind auch gesellschaftliche Altersbilder, also das Vorurteil, dass ältere Menschen weniger leistungsfähig sind, dass Menschen im höheren Alter weniger belastbar sind, auch weniger offen für Neues. Insofern ist es sicherlich auch wichtig, Stereotype, Vorurteile abzubauen in der Gesellschaft, bei den Organisationen, bei den Trägern für Freiwilligendienste, aber natürlich auch bei älteren Menschen selbst, die sich aufgrund solcher Bilder vielleicht eine entsprechende Tätigkeit nicht mehr zutrauen oder denken, sie seien zu alt dafür.
Inwiefern haben Sie das denn feststellen können, ob ein Überdenken dieser Stereotype sowohl für Organisationen, die Freiwilligendienstleistende brauchen, als auch für ältere Menschen, die nochmal was völlig anderes machen können, einen Vorteil auch hat? Haben Sie das in irgendeiner Form evaluiert?
Also wir wissen aus der Forschung, dass positivere Altersbilder auf jeden Fall auch positive Auswirkungen für die Menschen selbst haben können, also für die älteren Menschen oder älter werdenden Menschen, dass auch beispielsweise positiver Effekt auf die Gesundheit daraus entstehen kann. Insofern positivere Bilder vom Älterwerden bewirken tatsächlich etwas bei den Individuen selbst, die älter werden. Und bei den Organisationen würde sicherlich der Punkt im Vordergrund stehen, dass die tatsächlich dann auch die Möglichkeit hätten, ob ältere Menschen für einen Freiwilligendienst oder vielleicht auch allgemein für ein freiwilliges Engagement gewinnen zu können und dadurch eben auch einfach diese Nachwuchsprobleme, die Organisationen im Engagement ja häufig auch haben und beklagen, dadurch eben auch ein Stück weit zu lösen oder zumindest aufweichen zu können.
Für junge Menschen ist es eine Gelegenheit, nach der Schule als Übergang zu einem Studium, zu einer Berufsausbildung in dieser Übergangszeit nochmal Erfahrungen zu sammeln. Auch der Übergang von der Arbeit in die Rente, in den Ruhestand. Das ist ja auch eine Zeit, wo vielleicht so eine Neuorientierung, Sie haben es schon gesagt, auch für die Menschen, die dann da tätig sind, vielleicht auch nochmal einen positiven Effekt haben können. Inwiefern ist das eine Frage, die sich heute vielleicht noch zu wenige Menschen stellen? Ich sage mal plakativ, viele Menschen denken sich, hey, ich habe jetzt so lange gearbeitet, ich möchte jetzt einfach meine Ruhe haben. Aber die sehen vielleicht, Sie haben auch schon gesagt, die Vorteile nicht. Wie kann man da vielleicht auch diese Wahrnehmung verbessern von diesen freiwilligen Diensten?
Ja, also ich denke in erster Linie, indem man erstmal darüber informiert, dass es sie gibt, dass sie auch für ältere Menschen offen stehen. Ich denke, man muss aber auch sehen, dass so ein Freiwilligendienst einen sehr verpflichtenden Charakter natürlich hat für den Zeitraum. Das heißt, man macht es eben als Vollzeittätigkeit oder in Ausnahmefällen auch als Teilzeittätigkeit, aber man ist schon sehr stark zeitlich gebunden. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden und jede das, was er oder sie sich so vorstellt. Also ich glaube schon, Freiwilligendienste können eine gute Möglichkeit sein, nochmal zur Neuorientierung, nochmal was anderes anzufangen. Aber sie sind sicherlich nicht für alle Menschen geeignet. Viele Ältere sagen eben auch, ja, ein Grund ist eben auch, dass sie da keine Verpflichtungen mehr eingehen möchten. Und ich denke, das ist auch ein legitimer Grund. Und wenn man diese Menschen vielleicht doch für ein kleineres ehrenamtliches Engagement gewinnen möchte, dann müsste man sicherlich deutlich niedrigerschwellig anfangen und nicht mit so einem freiwilligen Dienst. Das wäre sicherlich nicht das passende Format. Aber was man vielleicht auch noch stärken könnte in der Kommunikation, wenn man jetzt versucht, Personen zu werben, ist auch dieser positive Effekt, den freiwilliges Engagement auf die Personen selbst, die sich engagieren, auch haben kann. Also wir sehen in unserer Forschung beispielsweise, dass Personen, die sich freiwillig engagieren, dass die auch eher das Gefühl haben, zu der Gesellschaft dazuzugehören, dass sie sich weniger sozial ausgeschlossen fühlen, dass sie sich in Teilen auch weniger einsam fühlen. Also Engagement und sicherlich auch das spezifische Engagement in Freiwilligendiensten hat eben auch positive Auswirkungen, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Personen, die sich engagieren.
Und eine solche Person, die genau das gemacht hat, nämlich im Ruhestand das einfach mal auszuprobieren, was es einem persönlich bringt, noch einen Freiwilligendienst, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen, diese Person hat meine Kollegin Katharina Sichler getroffen.
Also, mach zu, gell? Pass auf, ja. Fahren wir nicht lang, vielleicht 15 Minuten.
So. Peter Hödel startet zur zweiten Tour des Tages. 5 Kinder sitzen in seinem weißen Kleinbus. Von der Schule in Marktl am Inn geht's nun in die Nachmittagsbetreuung nach Altötting. 2024 hat Hödel beim Malteser Fahrdienst begonnen. Davor war er rund 40 Jahre Postbeamter.
Und da hat es das Angebot eben mal gegeben, dass man früher in Ruhestand gehen kann, wenn wir den sogenannten engagierten Ruhestand machen. Dann habe ich gleich am nächsten Tag bei den Maltesern angerufen und habe das dann gemacht, diesen Bundesfreiwilligendienst Ü27.
Das ist ungewöhnlich, denn mehr als 3/4 aller BFDler sind unter 27, haben ihr Berufsleben also noch vor sich. Für Hödel, inzwischen 57 Jahre alt, war es andersherum perfekt.
Da gibt es dann monatlich ein Taschengeld, aber ich war halt Vollzeit beschäftigt. Und das will ich damit sagen, ist mir der Übergang in den Ruhestand viel leichter gefallen, weil ich ja doch auch dann relativ gut beschäftigt war. Ich bin zwar im Fahrdienst beschäftigt, aber im Endeffekt war ich Mädchen für alles. Also ich habe eigentlich fast alles gemacht, handwerkliche Tätigkeiten. Es hat mir total Spaß gemacht.
Schon vor seinem Ruhestand wollte sich Hödel engagieren. Häufig hat aber einfach die Zeit dazu gefehlt. Der engagierte Ruhestand war dann die Gelegenheit.
Mir ist eigentlich relativ gut gegangen in meinem Leben. Ich habe einen guten Job gehabt, habe gut verdient, habe ein Haus. Also mir geht es relativ gut. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie muss auch mal was zurückgeben im Leben. Jetzt habe ich die Zeit und jetzt gebe ich das gerne ein bisschen zurück, alles.
Kinder in die Schule fahren, Dialysepatienten ins Krankenhaus. Im Fahrdienst hat Hödel Menschen getroffen, denen er sonst nie begegnet wäre. Das ist der eigentliche Lohn für seinen Freiwilligendienst, nicht die knapp 500 Euro Taschengeld.
Das ist eine feine Sache, was man da macht. Man lernt viele neue Facetten des Lebens kennen. Und mir hat das ganz viel gegeben und ich sehe das Leben dann ein bisschen mit anderen Augen. Das war schon die richtige Entscheidung und ich darf es wieder so machen.
Seit einigen Wochen fährt Hödel nicht mehr Vollzeit. Der einjährige Bundesfreiwilligendienst ist vorbei. Trotzdem ist er weiterhin beim Malteser Fahrdienst aktiv, auf Minijob-Basis. Nicht, weil er unbedingt auf das Geld angewiesen ist, sondern weil es ihm Spaß macht. Dass er mit seinem BFD zu Beginn des Ruhestands ein Exot ist, das weiß Hödel. Aber ganz allgemein findet er, könnten sich mehr Menschen aller Altersklassen in Freiwilligendiensten engagieren.
Es sollte vielleicht jeder mal reinschnuppern, aber so jetzt im privaten Bereich kenne ich keinen. Ich darf es mal wünschen, dass da mehrere Leute das wahrnehmen, wie dringend nötig das unsere Gesellschaft hat und wie es an so Personen fehlt. Und ich denke, da müsste die Werbetrommel einfach viel mehr gerührt werden, weil ohne diese Freiwilligen geht es überhaupt nicht, aber es könnten schon einige mehrer sein.
Dann biegt er auf den Parkplatz der Nachmittagsbetreuung ein.
So, Jungs, geschafft für heute.
Zu spät war Hödel noch nie. Zu schnell unterwegs auch nicht. Warum auch? Er hat es nicht eilig. Ist ja immerhin sein Ruhestand. Katharina Sichler für das MKR.
Was die Kollegin da erlebt hat, ist natürlich schon auch ein Spezialfall, glaube ich. Vielleicht können Sie mir auch nochmal sagen, Sie haben es jetzt schon angesprochen, Stereotype sind eine Hürde, ein Faktor, der mit auch beeinflusst, wie alte Menschen sich oder ältere Menschen sich engagieren oder wie ältere Menschen auch eingebunden werden. Welche anderen Hürden haben Sie denn noch identifiziert, die grundsätzlich ehrenamtliches Engagement verhindern oder erschweren, den Einstieg?
Für Ältere spielen häufig auch gesundheitliche Probleme eine Rolle. Dass eben ein Ehrenamt, eine Freiwilligentätigkeit eben nicht mehr so ohne weiteres dann ausgeübt werden kann. Es gibt teilweise auch Altersgrenzen. Also das sehen wir auch, dass Menschen berichten, dass sie mit einer freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeit aufgehört haben, aufhören mussten, weil sie eine spezifische Altersgrenze erreicht haben. Und ein Punkt, der nicht spezifisch für Ältere ist, aber natürlich auch für Ältere eine Rolle spielt, ist die Ressourcenfrage. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad muss man sich ein Engagement auch leisten können, wenn man ja bei bestimmten Punkten eben auch einfach in Vorleistung gehen muss, wenn man vielleicht ein Mitgliedsbeitrag zahlen muss in einer Organisation, in der man sich dann engagiert, wenn man zum Ort, an dem man sich engagiert, erstmal hinkommen muss, etc. Und darüber hinaus sehen wir, dass nicht nur Vorurteile, Stereotype gegenüber älteren Menschen eine Rolle spielen, sondern auch ja Vorbehalte, beispielsweise gegenüber Menschen mit geringerem Bildungsniveau, mit Migrationserfahrung etc. Also auch da gibt es natürlich Faktoren, die auf Seiten der Organisationen Vorbehalte, die da eine Rolle spielen, die es manchen Personen eben auch einfach erschweren, ehrenamtlich oder freiwillig tätig zu sein.
Wir haben jetzt immer von den Alten und den Jungen gesprochen und das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems, weil hier wird ein, ich nenne es jetzt mal Generationenkonflikt inszeniert, der vielleicht gar nicht sein müsste. Inwiefern können Sie denn auch sagen, dass dieser Generationenkonflikt oder dieser vermeintliche Generationenkonflikt ein Problem für den, ich sage es mal, gute Lebensstandard in Deutschland ist oder vielleicht auch in Zukunft noch stärker werden wird?
Also ich sehe eigentlich keinen Generationenkonflikt in dem Sinne. Es wird häufig von einem Generationenkonflikt gesprochen, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Generationen sich hier wirklich in konflikthafter Weise gegen
überstehen. Tatsächlich sieht man auch im Engagement, dass sich auch Ältere für Jüngere engagieren, Jüngere für Ältere. Also es gibt auch durchaus generationenübergreifendes Engagement. Man hat jetzt nicht auf der einen Seite die Älteren, auf der anderen Seite die Jüngeren. Natürlich gibt es vielleicht durch die unterschiedliche Situation im Lebensverlauf unterschiedliche Interessen, Perspektiven auf Sachverhalte, aber daraus muss ja nicht unbedingt ein Konflikt erwachsen.
Außerdem haben Sie ja schon auch angesprochen, dass es durchaus auch Vorteile für beide Generationen gibt. Jetzt überlege ich mir auch, wie das ist für den ehemaligen BFDler beim Malteser Fahrdienst. Es ist natürlich vielleicht auch in diesem Sinne gar nicht so schlecht, wenn jemand derzeit eben schon seit 40 Jahren einen Führerschein hat, die Kinder von A nach B fährt und das nicht irgendjemand macht, der nach der Schule nach 1,5 Jahren Führerschein dann die Kinder durch die Gegend fährt. Das sind so einfache Beispiele, wo aber man auch irgendwie sagen kann, da bringt jede Generation vielleicht was mit, was die andere vielleicht einfach nicht mitbringen kann und wovon dann am Schluss alle profitieren. Trotzdem hat man jetzt in den letzten Jahren, wo über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die ist ja nur ausgesetzt, gesprochen worden ist, wo auch über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes gesprochen worden ist, da fühlen sich trotzdem viele junge Menschen gerade so ein bisschen als, ich sag mal, sozialstaatliche Sündenbock für die Dinge, die momentan nicht laufen. Die sagen, okay, wir haben eine personalschwächelnde Bundeswehr, wir haben einen Pflegenotstand und jetzt müssen die Jungen irgendwie ran und fühlen sich bei dieser Frage übergangen. Inwiefern glauben Sie denn, dass diese Frage der Freiwilligkeit oder der Verpflichtung zu einem Gesellschaftsdienst ein Problem darstellt oder inwiefern dies vielleicht sogar eine Lösung wäre, dass man das verpflichtend macht?
Ja, also ich sehe jetzt weniger das Problem der Generationenungerechtigkeit, weil man ja gegenüber denjenigen, die jetzt heute sagen, sie müssen das jetzt ausgleichen, was gesellschaftlich an anderer Stelle versäumt worden ist. Da könnte man natürlich entgegnen, ja, frühere Generationen mussten ja auch einen Pflichtdienst leisten, nämlich entweder den Wehrdienst oder eben Zivildienst. Aber auf der anderen Seite würde ich eben auch nicht zustimmen, wenn man jetzt sehr enthusiastisch davon ausgeht, ein Pflichtdienst, freiwilliges soziales Jahr oder wie auch immer man das dann belabelt, würde alle Probleme lösen. Ich denke, das würde nicht der Fall sein und das kann so ein einjähriger Pflichtdienst eben auch gar nicht leisten. Das Besondere am freiwilligen Engagement ist ja die, und auch bei den Freiwilligendiensten ist ja die Freiwilligkeit. Also sie werden freiwillig ausgeübt und dieses freiwillige Element verliert man natürlich mit einem Pflichtdienst. Das heißt, man weiß nicht, ob ein verpflichtender Dienst genauso enthusiastisch dann auch ausgeübt werden würde wie ein freiwilliger Dienst. Vermutlich eher nicht. Und man weiß auch nicht, ob die positiven Effekte, die ein freiwilliges Engagement für die Engagierten selbst hat, ich hatte das erwähnt, zum Beispiel im Hinblick auf das Gefühl sozialer Zugehörigkeit, ob die sich auch dann noch zeigen würden, wenn es jetzt keine freiwillige Tätigkeit mehr wäre, sondern eine, zu der man verpflichtet wird. Darüber hinaus sehen wir ja, dass sich viele Menschen auch freiwillig in anderer Form einbringen, jetzt nicht unbedingt im Rahmen eines freiwilligen Dienstes, sondern in einem anderen Format, sich ehrenamtlich engagieren, in ihrem privaten Umfeld Unterstützungsleistungen erbringen. Und da ist dann eben auch die Frage, ob diese Tätigkeiten nicht vielleicht darunter leiden würden, wenn die Menschen jetzt einen Pflichtdienst erbringen müssten, weil da natürlich unterschiedliche Konzepte von unterstützender Arbeit um knappe Zeitressourcen auch konkurrieren würden. Also insofern bin ich eigentlich nicht davon überzeugt, dass jetzt ein verpflichtender Dienst wirklich jetzt das Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme darstellen würde.
Insgesamt ist auch die Frage, wie reformbedürftig ist das denn? Wir haben jetzt seit viel darüber gesprochen, wie man Freiwilligendienste stärken könnte, inwiefern Freiwilligkeit Vorteile gegenüber einer Verpflichtung bietet. Braucht es überhaupt eine Reform dieser Gesellschaftsdienste auf freiwilliger oder verpflichtender Basis? Inwiefern können wir denn auch einfach so weitermachen wie bisher und sagen, klar ist das nicht alles perfekt und es sind Lücken da, aber bevor wir es jetzt verschlimmbessern, lassen wir es weiterlaufen. Wie groß sehen Sie denn überhaupt den Handlungsdruck?
Ja, also tatsächlich engagieren sich eben sehr viele Menschen schon freiwillig. Man könnte natürlich schon noch gucken, kann man noch Anreize setzen für freiwilliges Engagement, sicherlich auch für freiwilligen Dienste, dass da auch einfach nochmal mehr und andere Personengruppen angesprochen werden, weil auch das sehen wir, es gibt durchaus Menschen, die sich aktuell nicht engagieren, die sich das aber für die Zukunft durchaus vorstellen können. Also es gibt auch noch ein Potenzial. Und bevor man jetzt anfängt mit verpflichtenden Diensten, wäre das vielleicht erstmal die bessere, naheliegendere Möglichkeit zu gucken, wie kann man das noch attraktiver machen, dass einfach mehr Personen sich da angesprochen fühlen.
Jetzt speziell für Senioren bzw. für Rentner, wie könnte man da auch Anreize setzen? Im Beitrag haben wir ja gehört, hat der besagte BFDler dadurch seinen Vorruhestand etwas vorziehen können. Sind das Mittel, um vielleicht auch, ich sage es mal, gerade Menschen anzusprechen, die eben das nicht nach der Schule, sondern eben im höheren Alter machen können, dass man da irgendwie Anreize setzt und sagt, hey, ihr habt hier vor allen Dingen auch Vorteile davon?
Ja, die Vorteile würde ich tatsächlich eher in der Erfahrung sehen, die man durch so eine Tätigkeit gewinnt, in den Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Austausch zu kommen, nochmal vielleicht nach dem Berufsleben was ganz anderes zu machen. Was jetzt diese Ausstiegsmöglichkeiten aus der Erwerbstätigkeit angeht, glaube ich, dass das nicht so ein großes Potenzial in der Fläche hat, weil wir eher gerade darüber sprechen, wie kann man es schaffen, dass Menschen länger arbeiten und nicht, wie kann man es schaffen, dass Menschen früher aussteigen und dann eine freiwillige Tätigkeit ausüben.
Das war Dr. Julia Simonsson, Soziologin und Leiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen, im Gespräch mit Total Sozial. Herzlichen Dank. Und die ganze Folge können Sie als Podcast noch einmal unter innehalten.de hören und natürlich auch beim Streamingdienst Ihrer Wahl abonnieren. Für dieses Mal war es das. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Dankeschön. Machen Sie es gut.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.